In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe besprechen wir das Problem mit den Eiszeiten. Ihr hört, warum unsere Gegenwart gleichzeitig eine Eiszeit und eine Warmzeit ist, warum die aktuelle Erderwärmung mit Sicherheit von uns Menschen verursacht ist und warum die nächste Kaltzeit in 50.000 Jahren vermutlich ausfällt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei Jetzt mal ganz in Ruhe, dem Podcast, in dem wir die Sache mit dem Klima und mit der Physik dahinter ganz in Ruhe erklären wollen. Allerdings, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Ich bin doch schon ganz schön durchgeschüttelt oder immer noch ganz schön durchgeschüttelt von der Zeitreise vergangene Woche. Über 4 Milliarden Jahre haben wir da durchflogen und es ging ständig auf und ab. In der Atmosphäre ging erst der Wasserdampf raus, der Sauerstoff rein, Methan runter, CO2 hoch. Und auch die Temperaturen haben sich ja immer wieder verändert. Erst war die Erde zu heiß für Regen, dann wurde es kühler, dann hat es gleich Zehntausende von Jahren lang geregnet. Das war richtiges Mistwetter, kann man sagen. Und dann kam die erste Eiszeit mit diesem ulkigen Namen. Johannes, Michael, wie hieß die Eiszeit noch?
Das war die Huronische Eiszeit, die 300 Millionen Jahre angedauert hat. Damals waren es womöglich bis zu minus 50 Grad Celsius im Schnitt, sofern die ganze Erde mit Eis bedeckt war. Ist nicht ganz sicher, ob das der Fall war, aber auf jeden Fall ungemütlich.
Ja, und dann fing die Achterbahnfahrt ja erst richtig an. Dann wurde es wieder wärmer und so weiter. Es war also klimatisch gesehen auf der Erde, und das war sozusagen die Quintessenz von vergangener Woche, ganz schön was los in der langen Erdgeschichte. Und ich habe gelernt, diese Achterbahnfahrt des Erdklimas hatte meistens damit zu tun, dass sich irgendwelche Variablen zueinander verschoben haben. Also erstmal nur ganz leicht, so ein bisschen weniger Methan, ein bisschen mehr CO2 in der Luft. Und das hat dann aber oft so eine Kettenreaktion ausgelöst, die sich selber verstärkt hat immer wieder, sodass es dann manchmal von eise kalt bis super, super warm gehen konnte. Und das Letzte, woran ich mich erinnere von dieser Milliarden Jahre Zeitreise von der vergangenen Woche, war das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Das war also an der Grenze des Zeitalters Perm mit dem Zeitalter Trias. Und da wurde es sehr schnell ganz irre warm. Wann war das nochmal?
Ja, vor gut 250 Millionen Jahren, also auch schon eine Weile her. Und danach begann dann das sogenannte Erdmittelalter. Mhm. Da haben wir aufgehört.
Erdmittelalter, das war doch dann die Dinosaurierzeit, oder?
Genau, das Erdmittelalter, das teilt sich ja auf in Trias, Jura und Kreide. Das kennen ja die meisten, diesen Begriff. Spätestens wenn man Kinder hat, weiß man das, weil die dann die Dino-Bücher haben und da lernt man das alles. Also das sind diese drei Zeitabschnitte, in denen die Dinosaurier gelebt haben.
Und da machen wir jetzt weiter. Erstmal muss ich noch meine beiden Beisitzer hier im Studio vorstellen. Das sind wie immer die beiden Physiker und Erklärboys Michael Büker und Johannes Kückens. Hallo,
moin.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor ich jetzt wieder unsere Zeitmaschine anschmeiße, möchte ich euch zwei noch einmal kurz bitten, einen Überblick zu geben, was wir jetzt heute vorhaben. Ich habe ja die leise Hoffnung, dass es nicht ganz so rasant wird wie letzte Woche, denn wir haben ja schon mehr als 4 Milliarden Jahre durchreist und ich habe ein kleines Schleudertrauma davon getragen. Jetzt haben wir ja nur noch 250 Millionen Jahre übrig bis heute und wir wollen ja heute auch so ein bisschen uns heranwanzen an die Frage, wie sozusagen das Klima in der jüngeren Zeit sich verändert hat, weil das ja Schlüsse auch auf heute wieder zulässt.
Ja, allerdings, je näher wir an die Jetztzeit kommen, desto genauer ist die Klimageschichte der Erde auch bekannt. Man könnte also immer mehr Details erzählen und wir könnten 10, wenn nicht sogar 20 Folgen alleine über die letzten 250 Millionen Jahre Erdgeschichte.
Wie wär's, wenn wir das nicht machen?
Ist ja, okay. Das haben wir auch nicht vor. Also im Gegenteil, heute brauchen wir alle so ein bisschen Mut zur Lücke, denn die Folge heißt ja das Problem mit den Eiszeiten und wir wollen uns eben vor allen Dingen mit dem jüngsten Eiszeitalter beschäftigen. Mhm. Das ja, haben wir letzte Woche ja schon angeteasert, das dauert ja bis heute an und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns kaum um die Zeit der Dinos kümmern können.
Was wiederum schade ist, weil das ist ja eine Zeit, von der eine große Faszination für viele ausgeht, wegen der Dinos eben.
Genau, aber was wir heute vorhaben, ist was anderes. Wir wollen zum Ende der Folge nämlich auch noch auf eine ganz wichtige Frage eingehen, nämlich ob das, was heute passiert, das heißt der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre um über 50% über 200 Jahre und der weltweite Temperaturanstieg um über 1 Grad im Mittel, ob das wirklich von uns Menschen verursacht sein muss oder ob es nicht auch natürliche Ursachen gibt, die dahinter stecken und die wir vielleicht gar nicht beeinflussen könnten.
Ja, Und ich glaube, das sind auch die spannendsten Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil das ja auch in der aktuellen Diskussion immer wieder in der Argumentation vorkommt. Das wissen wir auch aus E-Mails, die wir bekommen haben und auch aus Nachrichten über Social Media. Da wird das immer wieder gefragt, wie kann man das sozusagen miteinander in Verbindung bringen, die Klimaveränderung und das menschliche Handeln. Also dann los, dann stelle ich auch nur eine einzige Frage zur Dino-Zeit. Ich weiß, dass es in deren Zeit ja deutlich wärmer war als heute und das Klima müsste dabei auch recht stabil gewesen sein, damit sich überhaupt solche Riesenviecher entwickeln konnten, zumindest für eine Zeit lang, oder?
Ja, das könnte man denken, aber es gab auch in der Dino-Zeit immer wieder ziemlich heftige Klimaschwankungen. Aber du hast schon recht, im Schnitt war es wirklich wärmer als heute und die meiste Zeit war eben auch deutlich mehr CO2 in der Luft damals. Und das Erdmittelalter, also Trias, Jura und Kreidezeit zusammen, die dauerten nicht ganz 200 Millionen Jahre, bis es dann eben vor 66 Millionen Jahren ein abruptes Ende gefunden hat, diese Zeit. Und die Dinos sind damals ja fast komplett ausgestorben.
Wieso nur fast komplett? Ach so, wegen der Vögel. Die sind ja noch Restdinos.
Ja, genau. Es gibt ja noch die Vögel und das sind direkte Nachfahren einer bestimmten Gruppe von Dinosauriern. Aber natürlich für die klassischen, diese prominenten Saurier wie T-Rex und Triceratops, da war Ende, ne? Da war Schluss. Und zwar, weil so ein 15 Kilometer großer Asteroid in der Gegend des heutigen Mexikos auf die Erde eingeschlagen ist.
Also, dass jetzt ein Asteroid die Dinos ausgelöscht hat, das ist ja inzwischen auch wissenschaftlich, soweit ich das weiß, gut abgesichert. Das weiß ich ja von euch, denn ihr habt das ja mal in einer Folge unseres zweiten Podcasts erzählt, bei Sag mal du als Physiker. Da habt ihr die gesamte Beweiskette mit wirklich viel spannender Physik dahinter erklärt. Das war so ein richtiger Wissenschaftskrimi, wie man das rausgefunden hat, dass es wirklich ein Asteroid war, der die Dinos ausgelöscht hat. Ne?
Genau, das war unsere letzte Folge in der fünften Staffel von Sag mal du als Physiker. Dazu verlinken wir auch gerne in den Shownotes, weil es so gut passt und weil wir uns dann heute nicht noch damit auseinandersetzen müssen, wie das eigentlich alles rausgefunden wurde.
Aber jetzt erklärt mal kurz, was dieser Einschlag damals denn klimatisch angerichtet hat. Denn das ist ja schon wieder ein neuer Player in der Klimageschichte. Wieder so ein, kann man sagen, natürlicher Faktor bei Asteroiden, weiß ich nicht, aber wieder so ein Faktor für Klimaveränderung. Da wurde doch bestimmt auch irgendwelches Gas freigesetzt oder der Staub hat die Sonne verdunkelt oder so, sodass da wieder so eine Kettenreaktion ausgelöst wurde.
Ganz genau. Also zunächst wurden tatsächlich innerhalb weniger Tage wurde die Erde von einer Staub- und Rußwolke richtig gehend eingehüllt. Die hat einerseits Sonnenlicht ins All reflektiert, also gar nicht erst zur Erde kommen lassen, aber auch Licht absorbiert, sodass auf dem Erdboden fast nichts mehr angekommen ist. Es wurde sehr, sehr dunkel und die pflanzliche Photosynthese konnte dann nicht mehr funktionieren. An vielen Orten sind die Pflanzen einfach in kurzer Zeit gestorben und dann nicht mehr gewachsen. Und damit sind die Nahrungsketten zusammengebrochen, von den Pflanzen zu den kleinen Tieren zu den großen Tieren. Und natürlich sind auch die Temperaturen gesunken. Allerdings weiß man heute nicht, wie viel kühler es genau wurde, aber jedenfalls deutlich kühler in kurzer Zeit. Und es setzte das ein, was man den Impaktwinter nennt, wo es also mehrere Jahre lang deutlich kälter war.
Genau, und als sich dann der Staub irgendwann wieder gelegt hatte, da stieg die Temperatur auch wieder. Sogar über die Temperatur hinaus, die noch kurz vor dem Einschlag geherrscht hat. Das kam wohl möglich daher, dass durch den Einschlag selbst sehr viel Gestein verdampft ist und dadurch CO2 in die Luft kam. Außerdem könnten auch diese Erschütterungen, das war ja wirklich ein enormer Aufprall auf die Erdkruste, diese Erschütterungen könnten auch überall vulkanische Aktivitäten ausgelöst haben, wodurch ja auch CO2 in die Luft gelangt.
Okay, und dieser Einschlag markiert dann sozusagen das Ende des Erdmittelalters, jetzt kommen wir dann da raus aus diesem Zeitalter in die, wie heißt das dann, Erdneuzeit, wenn man das historisch einordnet?
Ja genau, und die Erdneuzeit ist das Zeitalter, das bis heute auch andauert, in dem wir heute noch leben. Und zu Beginn der Erdneuzeit, vor also rund 66 Millionen Jahren, war es im Schnitt ungefähr 10 Grad wärmer als heute. Aber es ist dann mit den Temperaturen immer weiter runtergegangen.
Es gab noch eine große Ausnahme, rund 10 Millionen Jahre nach diesem Asteroideneinschlag. Da ist die CO2-Konzentration noch mal kurz nach oben gestiegen und mit ihr auch die Temperatur, mindestens um 5 bis 6 Grad, und zwar in ziemlich kurzer Zeit. Diese Phase hat auch in der Fachwelt einen Namen, die heißt PETM, also Paläozän, Eozän, Temperaturmaximum, falls das jemand nachgucken möchte. Aber das ist für die Klimaforschung eine sehr interessante Phase, an der auch heute noch sehr intensiv geforscht wird, weil man daraus eben auch Rückschlüsse ziehen kann, was heute alles passieren kann, wenn das CO2 eben in der Atmosphäre sehr schnell zunimmt.
Okay, aber grundsätzlich war die Tendenz, also sozusagen nach dem Ende der Dinos, nach diesem Asteroideneinschlag, die Temperaturen gingen abwärts in einer sehr langfristigen Bewegung, vermutlich weil da auch wieder CO2 sozusagen grundsätzlich sich abgesenkt hat in der Atmosphäre. Ist das so?
Genau, dann lass uns doch jetzt wieder in die Zeitmaschine steigen und wir springen zum Beginn des jüngsten Eiszeitalters.
Sehr gern. Was muss ich einstellen hier an der Zeitskala?
Ja, du musst auf 34 Millionen Jahre vor heute einstellen. Okay. Denn da hat das erste und bislang auch einzige Eiszeitalter seit dem Aussterben der Dinos begonnen. Und weißt du was? Da stecken wir heute noch mittendrin.
Also das hast du eben schon mal gesagt, da wollte ich schon fast einhaken. Wir haben quasi jetzt Eiszeit, ja?
Ja.
Die letzte endete doch so vor 10 bis 12.000 Jahren. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Also ganz Nordeuropa lag ja lange Zeit unter einem dicken Eispanzer. Und dann haben sich diese Gletschermassen wieder zurückgezogen, sind also getaut. Und eine teilweise neu geformte Landschaft, die wir heute nämlich auch kennen, die blieb zurück. So mit diesen Endmoränen und den riesigen Findlingen, die von den Gletschern so hin und her geschoben worden sind. Hier in Hamburg gibt's ja den alten Schweden an der Elbe, diesen riesigen Monster-Findling. Also Eiszeit ist, dachte ich, jetzt Schnee von gestern, weil in Hamburg sind keine Gletscher mehr und sonst in Norddeutschland auch überhaupt nirgends.
Nee, richtig, aber es gibt eben diese Überbleibsel, ne, von der vergangenen Kälte. Ich war neulich auf dem Ponyhof zu Besuch und da gab's einen tollen Hügel im Wald, aber mir wurde erzählt, da wird nicht drüber geritten mit den Ponys, weil dieser Hügel ist noch aus der Eiszeit und man möchte nicht, dass die Pferde den abtragen. Also Spuren gibt es, aber voll vereist sind wir hier auch nicht mehr.
Wir müssen das eben nochmal ganz genau erklären, weil diese Eiszeitbegriffe, die gehen da gern durcheinander. Ein Eiszeitalter, das ist eine Phase in der Erdgeschichte, bei der mindestens eine dieser beiden Polarregionen vereist ist.
Okay, diese Definition trifft ja auf heute zu. Das ist heute ja der Fall, sogar beide.
Genau, und nach dieser Definition stecken wir deshalb auch heute noch mitten in einem Eiszeitalter. Aber während so eines Eiszeitalters können die Temperaturen auch ziemlich stark schwanken, und zwar ohne, dass gleich das Eis auf der Erde komplett wegschmilzt. Also es gibt besonders kalte Phasen während eines Eiszeitalters, die nennt man aber in der Wissenschaft die Kaltzeiten. Und es gibt relativ warme Phasen, das sind dann eben die Warmzeiten, aber Warmzeiten innerhalb eines Eiszeitalters.
Okay, dann stecken wir gerade in einer Warmzeit innerhalb eine Eiszeit. Das klingt irgendwie aber paradox.
Genau. Das ist auch deswegen verwirrend, weil die Wörter in der Berichterstattung oder im Alltag nicht so eindeutig benutzt werden. Also wenn man jetzt davon liest, wann die Eiszeit war, so wie du es gerade besprochen hast, dann sind damit eigentlich fast immer die Kaltzeiten im heutigen, also dem noch andauernden Eiszeitalter gemeint. Und wenn man das so ausdrückt, dann hast du natürlich recht mit dem, was du gesagt hast, dass hier gerade eine Eiszeit zu Ende gegangen ist, die offiziell als Fachbegriff übrigens die Weichsel-Kaltzeit heißt und vor ungefähr 12.000 Jahren zu Ende ging und Findlinge und sozusagen Hügel
bei Ponyhöfen und so weiter.
Ja. Genau, hinterlassen hat. Damit wir jetzt hier im Podcast nicht durcheinander kommen, sollten wir uns auf eine Sprachregelung einigen. Und ich schlage vor, dass wir sagen, wir befinden uns in einer Eiszeit oder auch einem Eiszeitalter und das seit 34 Millionen Jahren. Und innerhalb dieses immer noch andauernden Eiszeitalters gibt es häufiger Kaltzeiten und Warmzeiten. Und vor ungefähr 12.000 Jahren ist zuletzt eine Kaltzeit zu Ende gegangen.
Okay, aber dann fangen wir nochmal vorne an, wo ich die Zeitmaschine drauf eingestellt habe an ihrem Rädchen hier. Also warum hat denn jetzt vor, das waren 34 Millionen Jahre, ne? Warum hat denn da ein Eiszeitalter angefangen? Also eine Zeit, wo laut Definition eisbedeckte Polkappen vorherrschen hier.
Ja, das ist wieder mal sehr, sehr kompliziert. Denn es sind natürlich wieder viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, damit diese Eiszeit beginnen konnte. Hauptfaktor ist mal wieder das Kohlendioxid, also der CO2-Gehalt in der Luft, der war damals schon sehr lange, also schon vorher, sehr lange auf einem absteigenden Ast. Und vor 34 Millionen Jahren ist dann zum ersten Mal in der Erdneuzeit dieser CO2-Wert unter eine Schwelle gefallen, und zwar unter die Schwelle von 600 ppm.
Ah, okay, also 600 CO2-Moleküle pro eine Million Luftteilchen heißt das ja, 600 ppm. Okay, dann kommen wir ja schon langsam von oben an die Werte dran, die wir sozusagen in der heutigen Zeit haben. Es war ja vor der Industrialisierung waren es 280 ppm und es ist ja jetzt dann schnell gestiegen auf 420 ppm. Also das ist sozusagen dieselbe Region dann schon, ne?
Genau. Und damals hat die CO2-Konzentration in der Luft langsam abgenommen über einen Zeitraum von einigen Jahrmillionen. Unter anderem wegen Verwitterungsprozess oder vor allem wegen Verwitterungsprozessen. Damals hat sich nämlich auf der Erde das Himalaya-Gebirge neu aufgetürmt, weil die indische Kontinentalplatte gegen die eurasische Platte drückt. Und dadurch ist permanent neue Gesteinsoberfläche an die Luft freigelegt worden. Dort konnte dann Verwitterung stattfinden, die CO2 gebunden hat, also dieses Treibhausgas aus der Luft entfernt. Und in der Folge ist die Erde mit der Zeit dadurch langsam kühler geworden.
Also das Auffalten des Himalaya hat CO2 aus der Luft in so einem großen Maße geholt damals, dass es das ganze Erdklima verändert hat.
Über einen ganz langen Prozess, ja, über 20 Millionen Jahre.
Ja,
nicht? Also ist aber noch viel mehr passiert. Unter anderem hat sich die sogenannte Drake-Straße aufgetan. Das ist diese Lücke zwischen der Südspitze Südamerikas, also da bei Kap Horn, und der Nordspitze der Antarktis. Mhm. Vorher waren die beiden Kontinente noch verbunden, aber jetzt ist da eben diese Lücke entstanden durch die Verschiebung der Kontinentalplatten und dadurch haben sich auch die Meeresströmungen verändert. Mhm. Und zwar so, dass so eine Art Kreisströmung um die Antarktis entstanden ist, die das warme Wasser, das vorher aus nördlicheren Regionen zur Antarktis gut strömen konnte, abgeschirmt wurde. Mhm. Und so konnte dann die Antarktis noch schneller abkühlen als der Rest der Erde und ist dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eben vor diesen 34 Millionen Jahren vereist.
Aber es ist schon irre, finde ich total interessant, diese Ereignisketten, die das Erdklima also immer wieder so vom Kopf auf die Füße und wieder umgekehrt gestellt haben. Also Berge türmen sich auf, es wird kälter wegen der Verwitterung und deren Wirkung auf die Atmosphäre. Und jetzt kommen auch noch Meeresströmungen ins Spiel und drehen dann fleißig mit so am Thermostat der Erde. Zwei Kontinente werden getrennt, Meerwasser strömt anders um die Antarktis herum und da wird es dann eben noch kälter da unten. Das ist irre, diese Verbindungen immer zwischen den Ereignissen.
Genau, und Meeresströmungen, die beeinflussen das Klima sehr stark, aber vor allen Dingen regional. Wobei dann solche regionalen Effekte durch Rückkopplung auch wieder weltweit das Klima beeinflussen können. Wir kennen das ja bei uns in Nordeuropa, da gibt's ja den Golfstrom, mhm, der bei uns ja ein viel wärmeres Klima hervorruft, als wir es eigentlich ohne ihn hätten. Das sind 1, 2, 3 Grad ist es hier wärmer in Deutschland. Mhm. Die Meere sind überhaupt wahnsinnig wichtig für das Klima. Also ohne die Meere kann man die Klimaentwicklung auch gar nicht verstehen. Das haben wir aber hier noch gar nicht im Detail besprochen.
Nee, das machen wir auch nicht. Wir haben ja eine extra Doppelfolge über die Meere noch geplant. Genau. Deshalb vertiefen wir das heute tatsächlich hier jetzt nicht. Wie ging es denn jetzt denn weiter, nachdem es die Antarktis vereist war? Das war ja sozusagen der erste Schritt in das Eiszeitalter hinein, in dem wir heute noch leben.
Genau, es ging also weiter bergab mit den Temperaturen, natürlich immer von Schwankungen begleitet. Und vor etwa 2,7 Millionen Jahren ist dann auch die arktische Region rund um den Nordpol der Erde vereist. Zum Beispiel hat sich der grönländische Eisschild zu dieser Zeit gebildet. Mhm.
Also dann ist quasi der Moment gekommen, wo es schon so ähnlich war wie heute. Die Regionen um Nordpol und um Südpol sind mit Eis bedeckt.
Richtig, genau. Aber trotzdem wechseln sich währenddessen immer noch Warmzeiten und Kaltzeiten ab. Und zwar nach einem bestimmten Takt. Und der sorgt eben dafür, dass mal größere Regionen der Erde vereist sind, also sozusagen weit über die Pole hinaus. Und mal aber auch nur die Polarregionen oder die zu einem geringeren Maß.
Okay, aber die Pole tauen nie ganz auf in dieser Zeit mehr. Deswegen bleibt es ein und dasselbe Eiszeitalter. Und was ist das jetzt für ein Takt mit diesen Warm- und Kaltzeiten? Ist das ein natürlicher Takt, der irgendwie vorgegeben wird?
Ja, man kann sagen, dass der von außen vorgegeben wird, der Erde, nämlich durch die Bewegung der Himmelskörper im Sonnensystem.
Ah, jetzt kommen wir endlich zu der Frage, was denn jetzt die Sonne damit zu tun hat, wie warm oder wie kalt es hier auf der Erde ist. Das hört man ja auch immer wieder, dass das ja auch eine Rolle spielt.
Genau, aber jetzt geht's nicht darum, wie hell oder wie stark die Sonne scheint. Das werden wir zum Ende der Folge auch nochmal erwähnen. Sondern es geht vielmehr darum, wie sich die Erde dreht. Und zwar zum einen, wie sich die Erde um sich selbst dreht und zum anderen auch, wie die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne läuft. Zunächst mal ist es nämlich so, dass die Erde nicht auf einer immer gleichen Bahn um die Sonne läuft, sondern die Umlaufbahn selbst verändert sich schon in regelmäßigen Zyklen. Und dazu muss man zusätzlich noch wissen, dass die Erdbahn auch keine Kreisbahn um die Sonne ist, sondern langgezogen, also eine Ellipse. So, und dabei verändert sich also der Abstand, den die Erde von der Sonne hat, schon im Laufe eines Jahres, einfach auf der ganz normalen Umlaufbahn mit der Zeit.
Das heißt ja auch, dass im Laufe eines einzigen Erdenjahres mal mehr, mal weniger Sonnenenergie die Erde erreicht, einfach je nachdem, wie groß der Abstand zwischen Sonne und Erde gerade ist, ja?
Genau, aber dazu kommt jetzt eben noch, dass sich die Form dieser Ellipsenbahn selbst auch ändert. Es gibt also Phasen, wo die Erdbahn besonders oval ist, also besonders elliptisch sozusagen, also man sagt dazu auch exzentrisch. Und es gibt Phasen, wo die Ellipse schon fast wie eine Kreisbahn aussieht. Mhm. Und die Veränderungen sind aber eben sehr langsam. 400.000 Jahre dauert so ein Zyklus, ne, bis sich die Umlaufbahn von so einer fast Kreisbahn zu einer sehr ausgeprägten, sehr ovalen Ellipse und wieder zurück zur fast Kreisbahn verändert hat. Und ja, diese Schwankungen, die sind eine Folge des wirklich sehr komplizierten Schwerkraft-Hin- und Hers der Himmelskörper. Also wir haben ja die Sonne, wir haben den Mond, wir haben die anderen Planeten und alle wirken ständig auch auf die Erde über ihre Schwerkraftwirkung ein. Aber sie sind ja ständig in anderen Positionen zur Erde. Das heißt, an der Erde wird aus immer verschiedenen Richtungen dran herumgerissen und das hat am Ende auch Einfluss auf die Bahn der Erde.
Also alle, Sonne, Mars, Jupiter und so weiter, die zerren an der Erde, aber eben immer mal unterschiedlich stark, weil die Schwerkraft ja von den relativen Abständen zwischen den Himmelskörpern abhängt und dadurch ändert sich die Bahn der Erde um die Sonne immer wieder und das hat eben auch einen Einfluss auf die Energie, die hier ankommt und die Temperatur.
Genau, und das ist der längste der mehreren Zyklen, die wir heute besprechen, der eben 400.000 Jahre dauert. Und es gibt noch weitere Zyklen. Die Erde dreht sich ja nicht nur um die Sonne, sondern auch um sich selbst. Das ist der Grund, warum wir Tag und Nacht erleben. Und diese Drehachse ist etwas geneigt zu der Ebene, in der die Erde und die anderen Planeten näherungsweise um die Sonne laufen. Und diese Tatsache, dass die Erdachse geneigt ist, das ist der Grund für die Jahreszeiten. Ne? Wenn wir hier auf der Nordhalbkugel Sommer haben, dann ist sozusagen die Nordhalbkugel zur Sonne hingekippt und im Winter zeigen wir mit Europa in Anführungsstrichen von der Sonne weg. Nun schwankt aber auch diese Achsneigung in einem Zyklus von 41.000 Jahren.
Alles schwankt.
Alles schwankt.
Musst du dir alles genau merken.
Genau, und halt dich fest, falls dir schwindelig wird. Zwischen 22,1 Grad und 24,5 Grad und der heutige Wert liegt so ziemlich in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen bei 23,44 Grad.
Hast du es aufgeschrieben, Jens?
Ich habe es aufgeschrieben.
Und dann taumelt die Achse auch noch. Das heißt, sie zeigt mit der Zeit in verschiedene Richtungen. So wie auch ein Kreisel, wenn er taumelt, sozusagen mit seiner Drehachse so rundrum läuft. Und das passiert mit einer Periode von 26.000 Jahren. So, jetzt haben wir sie alle drei erwähnt. Jetzt,
Gott sei Dank, kommt kein Vierter mehr. Ja?
Nee, kannst du erstmal einen Haken dran machen. Diese drei Zyklen, die sind wesentliche Einflüsse auf die Einstrahlung der Sonne auf die Erde. Und damit eben die Energie und auch die Wärme, die auf der Erde vorhanden ist. Und die heißen Milankovic-Zyklen, sind benannt nach einem serbischen Mathematiker namens Milutin Milankovic. Der hat sie als erster systematisch erforscht und hat sie auch mit den eiszeitlichen Schwankungen, also den Kalt- und Warmzeiten im Laufe der Erdgeschichte, in Verbindung gebracht.
Okay, also ich habe es ja gerade schon durch Zwischenrufe angedeutet, das ist echt krass kompliziert. Also es gibt drei Zyklen, die sozusagen astronomisch das Klima auf der Erde beeinflussen. Einer ist ein 400.000 Jahre Zyklus, einer ist ein 41.000 Jahre Zyklus und einer schwankt im Rhythmus von 26.000 Jahren. Und um da mal die Effekte zu berechnen, die das alles sozusagen als Konglomerat von Zyklen hat, da braucht schon einen sehr klugen serbischen Mathematiker, glaube ich. Also da war er offensichtlich. Dann wird also der Wechsel von Warm- und Kaltzeiten im aktuellen Eiszeitalter, das wir hier erleben, von diesen Milankovic-Zyklen hervorgerufen.
Genau, das ist heute sehr gut belegt. Und das, obwohl diese Schwankungen allein eigentlich viel zu gering sind, um direkt das Klima wirklich dramatisch zu ändern. Was sie aber tun, diese Zyklen, ist, dass sie eben Rückkopplungsprozesse auf der Erde auslösen, die dann das Klima am Ende dramatisch ändern können. Das heißt, diese Milankovic-Zyklen sind eigentlich nur der Taktgeber für diesen Wechsel von Warm- und Kaltzeiten. Aber alleine reichen sie nicht aus. Es müssen alle möglichen Prozesse dadurch angestoßen werden, die sich selbst verstärken.
Okay, das ist sehr spannend. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann man mit der Milankovic-Formel, sag ich mal, ausrechnen, wann jetzt die nächste Kaltzeit kommt. Also wir sind ja in einer Warmzeit innerhalb unseres Eiszeitalters gerade. Wann kommt denn dann die nächste Kaltzeit?
Ja, man kann natürlich diese Himmelsmechanik mit Simulationsrechnungen nachvollziehen und wirklich voraussagen, wann müsste denn das nächste Mal die Situation eintreffen, wo wieder eine Kaltzeit beginnt. Und da kommt raus, das wird in etwa 50.000 Jahren soweit sein. Allerdings, im Moment sieht es stark danach aus, dass diese Kaltzeit ausfallen wird.
Wie? Also das kosmisch vorhergesagte Kaltzeit bleibt aus, weil wir Menschen hier auf der Erde tun, was wir tun, weil wir CO2 ausstoßen?
Ja, genau. Wir pusten ja gerade so viel CO2 zusätzlich in die Atmosphäre, dass die nächste Kaltzeit wirklich ausfallen könnte.
Also das finde ich jetzt schon, dass wir sozusagen diese kosmischen Zyklen oder deren Effekte beeinflussen können. Das ist schon krass. Also ich hätte jetzt nicht für möglich gehalten, dass 50% mehr CO2 in der Luft gleich die nächste Kaltzeit verhindern.
Naja, zunächst mal bleibt es ja nicht bei den 50%, weil der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen ja immer noch munter weitergeht. Und außerdem ist es nicht nur das CO2 alleine, das durch seine Treibhauswirkung die Erde erwärmt. Es geht ja um die Rückkopplungseffekte, die dadurch ausgelöst werden. Denn mit denen wird eine kleine Schwankung eben zu einer großen Veränderung im Erdklima und in diesem Fall eben eine große Veränderung in Richtung Erwärmung.
Okay, und anstatt einer Abkühlungsrückkopplung, die eigentlich jetzt in den nächsten paar 10.000 Jahren dran gewesen wäre, sag ich mal, bekommt die Erde vielleicht erstmal wieder das andere Modell geliefert. Mehr CO2 heißt, Temperatur steigt, heißt, mehr vom Treibhausgas Wasserdampf verdunstet aus den Meeren, heißt, Temperatur steigt noch weiter. Mhm. dann schmilzt das Eis in den Polarregionen weiter, die Gletscher beginnen zu schmelzen. Das heißt, weniger Sonnenlicht wird zurück ins All direkt reflektiert. Das heißt, die Temperatur steigt noch weiter. Also die verschiedenen Effekte sind vielleicht alle nicht so groß für sich genommen, verstärken sich aber so gegenseitig. Mhm. Eigentlich, das habt ihr mir ja erläutert oder uns auch in der letzten Folge schon, ist das ja ein ganz natürlicher Vorgang. Mit so Beschleunigungseffekten geht ja Klimawandel, der natürliche Klimawandel seit jeher vonstatten offensichtlich. Aber wir Menschen haben sowas halt noch nie erlebt. Es hat letztes Mal nur stattgefunden, als wir noch nicht hier waren. Und jetzt haben wir dummerweise eine Landwirtschaft und eine Infrastruktur aufgebaut und eine Kultur, die auf so eine Rückkopplung des Klimas gar nicht vorbereitet ist. Und dass so eine Rückkopplungseffekte tatsächlich passieren können, das hat die Klimageschichte, wenn wir sie jetzt sozusagen über Millionen Jahre zurückverfolgen, ja dann bewiesen.
Genau, aber für uns als Zivilisation mit einer Weltwirtschaft, mit einer Landwirtschaft, mit Milliarden von Menschen, die sich halt auch durch so fein abgestimmte Systeme ernähren, haben wir einen solchen Wechsel noch nicht erlebt. Und das ist auch für uns heute das ganz zentrale Problem mit den Eiszeiten. Wir wissen durch die Erforschung dieser Wechsel von Kalt- und Warmzeiten, dass relativ kleine Ursachen sich aufschaukeln zu extremen Veränderungen im Erdklima. Eben zum Beispiel durch kleine Änderungen in der Erdumlaufbahn um die Sonne, Änderungen der Achsneigung und so weiter. Aber eben auch, wenn sich ganz direkt der Gehalt von Kohlendioxid in der Atmosphäre ändert. Und das ist eben das, was wir Menschen aktuell seit wenigen hundert Jahren bewirken.
Es gibt eine sehr spannende und auch gründliche Studie aus dem Jahr 2021, die da sehr gut zu passt. Ja, die hat den globalen Klimaverlauf der letzten 24.000 Jahre mal wirklich ganz detailliert nachvollzogen. Also auch diesen Wechsel von der Kaltzeit in die heutige Warmzeit. Mhm. Und daraus kann man eben Rückschlüsse ziehen, was in Zukunft jetzt passieren wird.
Mhm, weil aber die Effekte die gleichen sind sozusagen oder die Mechanismen, sagen wir mal.
Die Mechanismen sind die gleichen, die Ursachen andere. Diese Studie wollen wir auch verlinken. Und es gibt auch einen ganz tollen Text von dem Klimaforscher Stefan Rahmstorff, der diese Studie mal erklärt, weil die ist natürlich auch ziemlich kompliziert. Wir wollen das beides in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Und ja, bei dieser Studie kam eben heraus, dass auf dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit, also vor etwa 20.000 Jahren, die Erde global um 6 bis 8 Grad abgekühlt ist. In bestimmten Regionen sogar um bis zu 20 Grad. Also wirklich sehr heftige Schwankungen.
Und aus dieser Studie oder durch das, was sie herausgefunden hat, kann man auch ausrechnen, was dann jetzt umgekehrt passieren würde. Also wie sehr, wie schnell die Temperatur ansteigen würde, wenn jetzt das CO2 in der Atmosphäre ansteigt.
Ja, genau. Wenn man die Daten der letzten Kaltzeit da sich ranholt, dann kommt eben raus, dass eine Verdoppelung des CO2s in der Luft heute zu einer globalen Erwärmung von 2,5 bis 4,5 Grad führt. Man hat natürlich immer noch einen großen Fehler drin, weil diese Berechnungen sehr schwer sind und da immer Ungenauigkeiten reinkommen.
Okay, also Verdoppelung des CO2 würde man 2,5 bis 4,5 Grad die Temperatur erhöhen. 50% ist es ja schon erhöht von diesen 280 ppm vor der Industrialisierung auf 420 ppm heute.
Ja.
Da fehlen für dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, ja nur noch 140 ppm mehr.
Genau. Es gibt auch noch andere Methoden, um den Temperaturanstieg vorauszusagen, der uns sozusagen ins Haus steht, den wir zu erwarten haben in der absehbaren Zukunft. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Wenn wir einen so drastischen Temperaturanstieg abwenden wollen, müssen wir schnell damit aufhören, weitere Treibhausgase in die Atmosphäre freizusetzen. Denn ansonsten werden starke Rückkopplungseffekte einsetzen, die die Temperatur sozusagen unkontrolliert ansteigen lassen werden.
Mhm. Okay, wir könnten jetzt an dieser Stelle mit dieser Erkenntnis Schluss machen, aber wir wollten ja noch eine Frage klären, nämlich die, ob man denn belegen kann, dass der Klimawandel, den wir heute messen, eindeutig vom Menschen verursacht ist. Also die Frage, kann es denn nicht sein, dass das CO2, das sich gerade in der Atmosphäre in immer größeren Mengen ansammelt, gar nicht von uns Menschen stammt, sondern vielleicht natürliche Quellen dafür verantwortlich sind, wie das in der Vergangenheit ja auch schon mal gewesen ist. Und die zweite große Frage wäre dann, kommt die jetzt schon gemessene Temperaturerhöhung, also von im Durchschnitt über 1 Grad Celsius weltweit, kommt die wirklich vom zusätzlichen CO2 oder ist da vielleicht zum Beispiel auch wieder was anderes für verantwortlich? Die Sonne, deren Strahlkraft ja auch mal zunehmen kann, wie wir das aus der letzten Folge wissen, oder eben die Veränderungen an der Erdbahn, also diese Milankovitch-Zyklen, die den Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeit ausgelöst haben und das möglicherweise ja nochmal auslösen könnten. Könnte das nicht auch sozusagen der Grund für diesen ganzen gemessenen Effekt sein?
Genau, das sind besonders relevante Fragen, denn zunächst mal muss man die stellen und die Antworten darauf verstehen, wenn man die Klimaentwicklung an sich verstehen will. Und zum Zweiten sind das eben auch Fragen, die heute insbesondere gern aufgeworfen werden von Leuten, die nicht überzeugt sind, dass Menschen die Klimaerwärmung verursachen. Bevor wir da jetzt ein paar Antworten drauf geben, muss ich vorweg spoilern. Also weltweit ist sich die Klimaforschung, die seit Jahrzehnten stringent an diesen Fragen arbeitet, absolut sicher und auch auch einig, dass der Temperaturanstieg, der über die letzten Jahrzehnte gemessen wurde, mit all seinen Konsequenzen durch menschliche Aktivitäten hervorgerufen wurde und nicht natürlichen Ursprungs ist.
Aber wir gucken uns natürlich jetzt auch mal ein paar konkrete Tatsachen an, mit denen man das sehr gut belegen kann. Gucken wir zuerst mal auf das zusätzliche CO2 in der Luft. Das kann man ja messen und das haben wir gemessen, dass es steigt. Die Kurven sind eindeutig. Jetzt ist die Frage, kommt das wirklich durch das Verbrennen fossiler Kraftstoffe? Mhm. Und die Antwort ist ja. Und das wissen wir zum Beispiel durch eine sogenannte Isotopenanalyse. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Kohlenstoff, also diesem einen Atom, was in CO2 drinsteckt. Und zwar gibt es sogenanntes C12 und C13. Mhm. Das sind zwei verschiedene Isotope von Kohlenstoff und die unterscheiden sich durch ihren Atomkern. Also in C12, da stecken im Kern 6 Protonen, das sind diese positiv geladenen Teilchen, und 6 Neutronen. In C13 sind es aber 6 Protonen und 7 Neutronen. Das heißt, das C13 ist etwas schwerer. Mhm.
Kommt aber beides natürlich vor.
Kommt beides natürlich vor. Und wegen dieses Massenunterschiedes verhalten sich diese beiden Isotope aber in chemischen Reaktionen minimal anders. Mhm. Also C13 ein bisschen anders als C12. Und das führt dazu, dass Pflanzen, die ja Kohlenstoff über das CO2 aus der Luft aufnehmen und damit diese Kohlenwasserstoffe bauen, also Zucker im Wesentlichen, die diskriminieren C13.
Wie diskriminieren? Ich dachte, das machen nur Menschen, dass sie was diskriminieren. Die mögen das nicht so gerne, oder wie?
Ja, genau. Also gemeint ist, dass sie das C12 bei der Photosynthese bevorzugen, weil die Reaktionen, die innerhalb der Pflanze bei der Photosynthese ablaufen, damit etwas einfacher funktionieren. Und deshalb nehmen Pflanzen einen höheren Anteil von C12 aus der Luft auf, als eigentlich natürlich darin vorkommt.
Mhm. Okay, also wenn man also CO2 zum Beispiel aus einem Vulkanausbruch hat, dann ist da drin der C12-Anteil gegenüber C13 anders, als das Verhältnis von C12 zu C13 in einer Pflanze wäre.
Ja.
Weil die Pflanze sozusagen da so eine Abwägung trifft, eine andere. Und damit ist es ja auch so, dass in fossilen Brennstoffen, die ja aus Pflanzenresten entstanden sind, im Grunde dieses Verhältnis, was die Pflanzen bevorzugen, sein müsste, ja?
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Und dann kann man jetzt messen und kann sich diese Frage damit beantworten. Wie ist heute das Verhältnis von C12 zu C13 in der Atmosphäre? Mhm. Entspricht es dem, was man bei einer Freisetzung aus Gestein erwarten würde? Mhm. Oder entspricht es dem, was man erwarten würde, wenn sehr viele fossile Kraftstoffe verbrannt worden sind, die ursprünglich aus Pflanzen entstanden sind? Und letzteres ist der Fall. Wir haben etwas weniger C13 in der Atmosphäre jetzt, als wir erwarten würden, wenn das geologische Quellen wären. Mhm. Das heißt, der Anstieg ist offenbar tatsächlich darauf zurückzuführen, dass Pflanzenreste in Form von fossilen Brennstoffen verbrannt worden sind und dadurch das CO2 freigesetzt wurde.
Das rauszufinden ist natürlich eine irre komplizierte Angelegenheit. Also diese Messung ist wirklich schwierig, aber das ist gelungen. Und dazu kommt natürlich, dass wir ja auch wissen, wie viel CO2 wir ungefähr freigesetzt haben durchs Verbrennen. Wir müssen ja was freigesetzt haben, weil das einfach der chemische Prozess ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ne?
Also das können wir sagen, weil wir ja ungefähr bemessen können, wie viel Kohle, Öl, Gas hat die Menschheit in den vergangenen 200 Jahren gefördert und genutzt. Und wie viel CO2 müsste dann aus der chemischen Formel herausberechnet dabei in die Luft gegangen sein?
Genau, das kann man wunderbar ausrechnen und das passt auch zu den Messungen. Mhm. Wobei zum Glück nicht alles CO2 davon noch heute in der Luft ist. Also über ein Viertel haben die Ozeane aufgenommen, die können CO2 lösen. Ein Viertel ist ungefähr durch natürliche Prozesse, vor allem eben die Verwitterung, wieder aus der Luft rausgeholt worden. Aber ungefähr die Hälfte dessen, was wir durch Verbrennung verursacht haben, ist heute noch in der Luft. Und das ist eben ganz eindeutig die Ursache dieser Zunahme von den 280 auf die 420 ppm CO2, die wir heute haben.
Also Haken dran, dass ich finde, das ist eine gerichtsfeste Beweiskette jetzt gewesen. Das zusätzliche CO2 der letzten 200 Jahre kommt tatsächlich also von uns, beziehungsweise von der Tatsache, dass wir bestimmte Mengen fossile Brennstoffe verbrannt haben und nicht etwa dadurch, dass irgendwelche Vulkanausbrüche das in die Atmosphäre zusätzlich gepustet haben. Mhm. Okay, was ist denn jetzt mit der Temperaturzunahme, die wir ja auch gemessen haben oder messen können? Kommt die jetzt wiederum wirklich von dem zusätzlichen CO2 oder kann die auch, wie ja in der Klimageschichte der Erde auch schon mal passiert, andere Gründe haben?
Sie kommt nicht nur vom CO2, weil Menschen auch andere Treibhausgase noch freisetzen und freigesetzt haben. Aber der größte Teil der Temperaturzunahme ist tatsächlich auch durch die Zunahme von CO2 ausgelöst. Mhm. Verstärkt durch die bekannten Rückkopplungsprozesse wie Wasserdampf, Polschmelzen und so weiter. Wenn man diese beiden Kurven übereinander legt, also wie stark ist die CO2-Konzentration in der Luft angestiegen und wie stark ist die Temperatur über die letzten 100 Jahre gestiegen, dann sieht man, dass das hervorragend zusammenpasst.
Ja, Moment, aber ihr habt mir mal erklärt, irgendwie nur weil zwei Kurven übereinander passen, heißt das ja noch nicht, dass das sozusagen eine bestimmte Kausalitätskette ist.
Das stimmt.
Könnte ja auch andersrum sein, die Temperatur nimmt zu und deshalb das CO2, dann würden die Kurven auch genau übereinander passen, ja?
Ja, das könnte sein, allerdings wissen wir ja schon, dass das CO2 aus der Verbrennung stammt, das haben wir ja gerade erklärt, ne? Isotopenanalyse. Und eben auch, weil wir es ausrechnen können. Also es könnte bestenfalls wirklich nur ein reiner Zufall sein, dass beides gleichzeitig steigt. Aber dann müssten wir natürlich ja irgendeinen Hinweis für eine andere Ursache des Temperaturanstiegs finden. Die Sonne kann es nicht sein, weil deren Strahlungsaktivität über die letzten Jahrhunderte leicht gesunken ist sogar. Also das müsste eigentlich eher auf eine Temperaturabnahme hindeuten. Dann könnte man gucken, sind es die Milankovitch-Zyklen? Kann auch nicht sein, denn die entwickeln sich ja gerade so, dass die Erde eigentlich ganz langsam abkühlen müsste Richtung einer Kaltzeit in 50.000 Jahren. Und das messen wir ja nicht, weil wir eben diese beiden Effekte gerade überkompensieren mit dem menschgemachten CO2-Ausstoß.
Okay, dann gibt es also keine stichhaltige alternative Option, die für den jetzt gemessenen Wandel des Klimas auch noch verantwortlich sein könnte. Dann ist aber ja klar, es muss das CO2 sein, dass diese Temperatur ansteigen lässt und die anderen Treibhausgase, die vielleicht auch noch dazu beitragen in einem geringeren Maße.
Genau. Es gibt außerdem, was wir hier jetzt erwähnt haben, noch jede Menge anderer Argumente oder Scheinargumente, mit denen manche Leute eben versuchen, den Zusammenhang zu widerlegen oder einfach nur Verunsicherung und Zweifel zu streuen. Aber diese Einwände lassen sich allesamt entkräften. Mhm. Wir können die Folge unmöglich so lang machen, dass wir auf die alle eingehen. Es gibt aber Leute, die sich schon seit langer Zeit diese Mühe machen. Es gibt eine Seite im Netz.
Skeptical Science heißt die.
Genau, Skeptical Science, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Und dort kann man tatsächlich für praktisch jedes Gegenargument oder scheinbare Gegenargument dann auch eine Erklärung finden, warum es sich nicht von der Hand weisen lässt, dass wir Menschen Treibhausgase freigesetzt haben und dadurch sich die Erde erwärmt.
Ich habe an dieser Stelle noch einen wichtigen Hinweis. Also wir wollen ja jede Menge Links verlinken in den Shownotes. Und wenn ihr uns aber über die Audible-App hört, dann könnt ihr diese Links nicht anklicken, weil die da nicht aktiviert sind. Dann kommt einfach auf unsere Webseite ganzinruhe.de und wählt da über das Menü die aktuelle Folge aus. Und da stehen dann auch die Shownotes drin samt den Links und ihr könnt euch das im Detail angucken.
Okay, ich habe jetzt keinen letzten Hinweis mehr, aber ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben nämlich von einem Hörer eine Grafik geschickt bekommen, die über die letzten, ich glaube, 600 Millionen Jahre den CO2-Gehalt in der Luft und die Temperatur der Erde, Durchschnittstemperatur, gegenüberstellt. Und man sieht, da liegen die Kurven halt nicht genau übereinander. Das korreliert, wissenschaftlich gesprochen, nicht überall. Und das scheint dann ja zu beweisen oder zu belegen, dass CO2 in der Luft und Erderwärmung eben gar nicht so eng zusammenhängen können.
Naja, es ist eben nicht so einfach. Zunächst mal, wenn man sich solche Kurven anschaut, muss man immer ganz genau auf den Zeitraum schauen. Hat man es mit wenigen Millionen Jahren zu tun, viele Jahrmillionen oder nur ein paar Jahrtausende? Das ist immer schon ein ganz, ganz wichtiger Kontext dafür, was eine Kurve oder mehrere Kurven belegen können oder nicht. Und wir haben ja nun in dieser und der vergangenen Folge viele Beispiele dafür geliefert, dass es viele Faktoren gibt, die das Klima beeinflussen. Vulkane, Plattentektonik, der Stoffwechsel von Lebewesen, die Sonne. Und wir haben dabei sogar noch welche weggelassen, zum Beispiel die Ozeane, über die wir noch sprechen wollen. Das heißt natürlich, um auf die Grafik einzugehen, die du erwähnt hast, der CO2-Haushalt oder der Anteil von CO2 in der Atmosphäre ist gar nicht die einzige Ursache für Klimaschwankungen in der Erdgeschichte, ist nicht der einzige Faktor. Andere sind manchmal sogar bedeutender. Aber heute, jetzt gerade und in den vergangenen zwei Jahrhunderten ist eben gerade der Anstieg des CO2 das, was wirklich die messbare Temperaturveränderung hervorruft.
Übrigens, eigentlich können wir ja sogar froh sein, dass der heute gemessene Temperaturanstieg von uns Menschen verursacht ist. Denn das bedeutet ja auch, es gibt Hoffnung, weil wir können das ja auch ändern. Wäre jetzt dieser wirklich rasante Temperaturanstieg alleine durch einen natürlichen Prozess ausgelöst, also dieses 1 Grad in wirklich kurzer Zeit, und es geht ja weiter, dann wären wir wahrscheinlich wirklich verloren. Also dann könnten wir ja nichts dran ändern.
Ja, also wir können was dran ändern, weil wir es selber tun. Wir können das dann auch wieder lassen, das, was wir tun. Aber wenn es natürlich wäre, dann könnten wir nur hilflos zugucken.
Genau. Ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee, das sein zu lassen, was wir tun, jedenfalls in dieser Hinsicht. Und wenn ihr uns noch weitere Hinweise schicken wollt, noch weitere Argumente gefunden habt oder Dinge habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir darauf eingehen, dann schreibt uns gerne an podcast@ganzinruhe.de. Und wie ihr wisst, erzählen wir euch in jeder Folge davon, dass dieser Podcast auch von der Universität Hamburg in einem Forschungsprojekt begleitet wird. Diesmal wollen wir das nicht einfach nur erwähnen, sondern wir haben zwei Forschende eingeladen, diejenigen, die an diesen Umfragen arbeiten, die tatsächlich diese Auswertung machen, um dem Ganzen ein Gesicht oder sagen wir wenigstens mal eine Stimme zu geben. Und deswegen möchten wir jetzt hier gerne einmal abgeben, und zwar an Kendra und Patrick. Und ihr könnt gerne mal eure Arbeit vorstellen.
Ja, danke für die lieben Worte, Michael. Hallo erstmal, ich bin Patrick.
Und ich bin Kendra, moin auch von mir.
Und wir arbeiten beide in der Forschungsgruppe für Physikdidaktik an der Universität Hamburg. Für uns ist das Lernen und die Bildung zum Klima und dem Klimawandel eines der zentralen Themen in unseren Forschungsprojekten.
Genau, wir arbeiten zum Beispiel dazu, wie SchülerInnen möglichst vernetztes Wissen über den Klimawandel aufbauen können und wie man Falschinformationen zum Klimawandel möglichst schnell und zuverlässig erkennen kann.
Und dabei interessiert uns aber jetzt nicht nur das Lernen von SchülerInnen und wie das in Schule stattfindet, sondern wir möchten auch gerne herausfinden, wie die interessierte Öffentlichkeit, also ihr als HörerInnen, mit dem Podcast über den Klimawandel lernt.
Dazu gibt es auch die Umfrage, die Jens, Johannes und Michael schon so fleißig am Ende der Folgen beworben haben. Mit der wollen wir dann nämlich herausfinden, wie ein Podcast zum Klimawandel euch beim Lernen zum Klimawandel hilft. Und es geht auch darum, was vielleicht noch verändert werden kann, damit ihr aus dem Podcast noch mehr mitnehmen könnt.
Und genau deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn wir zu jeder Folge möglichst viele ausgefüllte Fragebögen bekommen, damit wir ein breites Meinungsbild kriegen. Als kleiner Hinweis an der Stelle: Wenn ihr den Fragebogen für eine Folge bereits ausgefüllt habt, dann braucht das Ausfüllen des Fragebogens für die anderen Folgen auch nur noch circa so 3 Minuten. Also gar nicht mal so viel Zeit. Aber diese 3 Minuten investierte Zeit, die helfen uns wirklich enorm dabei zu verstehen, wie gut sich Podcasts zum Lernen eigentlich eignen.
Bei einem ersten Blick in die Daten hat uns schon mal sehr gefreut, dass bisher niemand nach dem Hören der Folge verwirrter war als vorher. Die meisten Teilnehmenden haben bisher angekreuzt, dass sie etwas dazugelernt haben.
Genau. Und ob das dann für alle Themen des Klimawandels so bleibt und womit das Lernen vielleicht noch zusammenhängt, das können wir dann am Ende der Auswertungsphase sagen.
Das wäre dann soweit auch schon alles von uns. Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Spaß bei den Hören der weiteren Folgen des Podcasts Jetzt mal ganz in Ruhe. Und damit gebe ich zurück an Michael.
Ja, vielen Dank, Kendra und Patrick. Schon mal gut zu hören, dass wir wissenschaftlich bestätigt haben, dass wir zumindest noch keinen Schaden angerichtet haben in der Hörerschaft.
Ja, und ich will jetzt auch keinen Schaden anrichten, indem ich versuche, alles nochmal ganz detailliert zusammenzufassen, was ich gelernt habe. Aber vielleicht kann ich von dieser Achterbahnfahrt durch die Klimageschichte meinen eigenen Eindruck einmal kurz schildern. Vielleicht trifft das ja das, was die Hörerinnen und Hörer auch als Eindruck hatten. Also, wir haben über ganz viele verschiedene natürliche Effekte gesprochen, über verschiedene Zyklen, die astronomischer Natur sind, über Gebirge, die sich auffalten, wodurch dann ganz viel CO2 aus der Luft gesaugt wird durch Verwitterung und das Klima sich verändert und ganz viele Effekte und die dann in Rückkopplungseffekten ganz starke, über viele Millionen oder viele Jahrtausende und Jahrhunderttausende laufende Klimaschwankungen ausgelöst haben. Und meine Erkenntnis ist, wir machen das zum ersten Mal als Menschen, als auch einer dieser Faktoren, dass wir so eine Situation auslösen durch unser Tun. Und das ist eben auch bestätigt worden durch diese verschiedenen Messungen der verschiedenen CO2-Arten und so weiter. Also das ist schon wirklich sehr spannend zu sehen. Wir machen das zum ersten Mal selbst, was die Natur schon auch alleine gekonnt hat. Aber jetzt machen wir es.
Genau. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob das so sein soll mindestens, oder wie es weitergehen sollte.
Mindestens.
Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.